Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Wie kann man verhindern, dass labile Gefangene sich umbringen? Bislang war das ja nur mittels Klappe, also einer Klappe, die man aufgemacht hat und überprüft hat, und einer Kamera möglich. Das ist eine sehr intensive und für beide Seiten ja sehr schwierige Angelegenheit. Jetzt hat man sich in Nordrhein-Westfalen dazu entschlossen, künstliche Intelligenz einzusetzen. Funktioniert so: Die Hafträume werden mit Videokameras ausgestattet. Die Bilder werden dann von dem Programm gescannt und dabei wird nach Gegenständen, zum Beispiel wie Messern oder einem auffälligen Verhalten geschaut. Wird dann eine kritische Situation erkannt, schlägt das System Alarm und die die JVA-Angestellten, die können dann einschreiten. Ich habe Justizminister Peter Biesenbach, CDU, gefragt, ob das nicht ein wenig nach Zukunftsthriller klingt.
Nein, no, gar nicht Zukunftsthriller. Wir nutzen die Möglichkeiten der Technik. Im Augenblick sieht es ja so aus, dass Strafgefangene, bei denen wir die Sorge haben, die könnten suizidgefährdet sein, dann in Abständen von höchstens 15 Minuten überwacht werden. Das sieht aber häufig dann so aus, dass dann auch nachts die Klappe aufgeht, das Licht an, die Klappe zu. Und wir haben gesehen, er lebt noch, aber auch der Gefangene ist dann ganz oft wach und sehr unregelmäßig. Ich halte das für ein Stück unangemessen und auch sehr nachteilig für den Betroffenen. Ich stelle mir vor, dass unser System, das wir gerade erproben lassen, den Gefangenen in Ruhe schlafen lässt. Denn die Technik passt auf, dass er keine Handlungen vornimmt. Die Vorbereitungen sind für den Suizid. Und solange er keine Handlung vornimmt, die darauf schließen lassen, er könnte sich selbst umbringen wollen, solange reagiert nirgendwo etwas. Die Kamera ist zwar geschaltet auf das Gerät, aber der Bildschirm ist aus und es wird niemand registrieren können und sehen können, was in der Zelle geschieht. Erst in dem Augenblick, in dem eine solche Handlung vorgenommen wird, dann reagiert der Algorithmus, schreit Alarm in der Überwachungszentrale, sorgt dann dafür, dass es ein Bild auf dem Bildschirm gibt und dann kann auch sofort eingegriffen werden.
Also die Technik ist ja jetzt sehr überzeugend, wenn Sie das so schildern, aber ist es nicht vielleicht auch sinnvoll, nach Mithäftlingen zu suchen, wenn Bedienstete oder Ärzte befürchten, ein Häftling könnte sich das Leben nehmen? Ist das nicht so eine humanere Lösung?
Ja, aber die humanere Lösung wird oft gar nicht gewollt. Einmal hat jeder Häftling Anspruch auf eine Einzelzelle. Und darüber hinaus wissen wir nie, ob sich eine solche Gefahr, die befürchtet wird, realisiert oder wann. Es gibt so ganz kritische Zeiten. Das erste Jahr in der Haft ist ein kritischer Zeitraum, in dem wir so einen Peak haben. Und wir hatten in der letzten Zeit auch immer in den Monaten vor der Entlassung doch erstaunlich viele Suizide, die wir uns nicht erklären können. So, und ich kann aber nicht permanent Menschen, bei denen eine Gefahr erwacht oder gesehen wird, monatelang dann in Notgemeinschaften unterbringen.
Wer entscheidet denn, ob jemand psychisch stabil ist oder ob er labil ist?
Wir machen insoweit eine sehr intensive Eingangskontrolle. Es gibt eine Vielzahl von Screenings, die sich möglichen Belastungs- und Konfliktsituationen von Gefangenen ausgesetzt sehen und die da auch durchgespielt werden. Immer bei der Aufnahme gibt es ein Erst-Screening und dann werden auch Gefangene beispielsweise im ersten Jahr der Inhaftierung im Abstand von 3 Monaten oder aber auch anders bezogen mehrfach vor dem Hintergrund der Suizidprävention angesehen. Und daher werden die Zeiträume etwas verlängert, aber wir versuchen in unregelmäßigen Abständen festzustellen, ob Risiken da sind oder nicht.
Das Thema ist ja ein sehr ernstes. Nimmt denn die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen in den Gefängnissen zu?
Ja, erkennbar deutlich. Und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass wir feststellen, mit einem stärkeren Drogenkonsum nimmt auch die Zahl der Häftlinge mit psychischen Störungen deutlich zu.
Worin begründet sich das? Was denken Sie?
Der eine der Teile ist ein verstärkter Drogenkonsum.
Und kann man das nicht unterbinden?
In der Anstalt schon, aber draußen ja nicht.
Denn also Sie sagen, draußen ist dann sozusagen der Drogenkonsum so angestiegen, dass das Auswirkungen dann auch auf das Haftgeschehen hat.
Die Menschen kommen mit deutlich schweren Störungen und psychischen Erkrankungen in die Anstalten hinein, ja.
Wer sind denn diese Menschen? Sind das ältere oder vor allen Dingen jüngere Menschen?
Komplett durchgängig. Bei älteren Menschen haben wir dann andere Psychosen und bei jüngeren ist es eine Situation auch des Drogenkonsums vorher. Allerdings, wir stellen fest, dass die psychische Erkrankung eigentlich durchgängig ist.
Wie gesagt, wir haben gesagt, das ist ein sehr, sehr ernstes Thema, das ja sich nicht erst seit gestern entwickelt hat. Nun ist künstliche Intelligenz, die Überwachung in diesem Sinne ja vielleicht eine Geschichte, aber müssen Sie nicht auch noch anders reagieren? Ist das ein wirkliches Allheilmittel? Versprechen Sie sich davon so viel?
Nein, ich verspreche mir davon nur, dass wir in der Lage sind, dann, wenn Mittel vorher nicht geholfen haben oder wenn es nicht rechtzeitig bemerkt worden ist, wir es noch verhindern können, wenn das probiert. Wir haben aber natürlich die Präventionsmaßnahmen deutlich erhöht. Wir haben in den Anstalten Suizidbeauftragte eingestellt, die nichts anderes als Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass Gefangene möglichst nicht in das Risiko oder in die Gefahr kommen, sich umzubringen. Wir haben beispielsweise, fangen wir jetzt an, mit der Telemedizin, wo dann auch rund um die Uhr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im allgemeinen Vollzugsdienst eine Hilfe im Hintergrund da ist, auch Psychologen, auch Mediziner, sodass sie jederzeit in der Lage sind, auf erkennbare Reaktionen auch einzuschreiten. Mhm. Aber wir müssen leider auch sagen, dass ganz viele Menschen, die sich im Knast umbringen, eben nicht erkennen lassen, dass sie es vorhaben. Und jeder, der still wird, ist nicht zugleich suizidgefährdet.
Noch wird das Programm der künstlichen Überwachung mit künstlicher Intelligenz gerade entwickelt. Wann rechnen Sie mit dem Vollzug?
Es hat jetzt etwas Zeitverzögerung gegeben aufgrund der Corona-Reaktion und Corona-Situation. Aber ich hoffe, dass wir Anfang des nächsten Jahres soweit sind, dass wir es ausprobieren können, weil bis dahin die Entwicklung auch soweit ist, dass wir sagen, jetzt gehen wir mal in den Test in der Wirklichkeit.
Vielen Dank, Peter Biesenbach, Justizminister in Nordrhein-Westfalen. Schönen Dank für das Gespräch.
Alles Gute.
Bundesweit begehen jährlich 50 bis 100 Gefängnisinsassen Selbstmord. Nicht selten im ersten Jahr der Hinwertierung oder kurz vor der geplanten Entlassung bezeichnenderweise. Das ist ein großes Problem für das Justizpersonal, denn wie kann man erkennen, wann ein Häftling suizidgefährdet ist? Und deshalb denkt man ja jetzt über diese neue von KI gesteuerte Software nach. Und entwickelt wird diese Software für das nordrhein-westfälische Justizministerium in einer Chemnitzer Software-Schmiede. Alexandra Gerlach war für uns dort.
Bisher kontrolliert das Wachpersonal suizidgefährdete Häftlinge alle 15 Minuten und das auch nachts in ihren Zellen. Viele Häftlinge empfinden dies als belastend. Der ehemalige Manager Thomas Middelhoff etwa wurde monatelang auf diese Weise kontrolliert und führt heute seine unheilbare Autoimmunkrankheit darauf zurück. Videoüberwachung in Kombination mit künstlicher Intelligenz könnten hier Abhilfe schaffen, erklärt der Physiker und Projektleiter Carsten Schwalbe.
Wir entwickeln hier ein Assistenzsystem, das die entsprechenden Beamten unterstützen soll bei den Aufgaben. Denn auch innerhalb dieser 15 Minuten können Dinge passieren, die halt zur Selbstverletzung führen. Und wie das System entsprechend integriert wird, gegebenenfalls weiterentwickelt wird, das ist Stand jetzt noch gar nicht wichtiger Gesprächsstoff. Es geht jetzt erstmal darum, abzuschätzen, kann so ein Assistenzsystem diese Beamten bei ihrer Arbeit unterstützen.
Die sächsischen Entwickler wollen ein Softwareprogramm für die in der Haftzelle installierte Videokamera entwickeln, das erkennt, wann ein Häftling ein Messer, ein Feuerzeug, eine Schere oder etwa ein Seil zur Hand nimmt und sich so verhält, dass eine Selbsttötung beabsichtigt sein könnte. Erkennt die Software diese Absicht, schlägt die Videokamera Alarm und überträgt nur in diesem besonderen Gefahrenfall die Bilder unmittelbar an die Überwachungszentrale. Die Entwicklungsingenieure müssen dafür zunächst die Algorithmen zusammenstellen, die dann trainiert werden, sagt Projektleiter Schwalbe. Die künstliche Intelligenz muss später Gegenstände erkennen, ein Messer etwa oder einen Strick oder auffälliges Verhalten eines Häftlings.
Indem es sagt, die Person hat sich jetzt lange gar nicht bewegt, ist da etwas im Argen. Oder diese Person vollführt Handbewegungen, die zum Beispiel zu dem Knoten eines Stück Stoffes oder so weiter gehören, was dann in Folge mit einer suizidalen Handlung verknüpft sein könnte. Sowas soll beispielsweise automatisch erkannt werden. Oder die Person macht eine Ritzbewegung mit einem potenziell scharfen Gegenstand.
Doch wie erkennt das Programm, was die Videokamera sieht? Was für uns selbstverständlich ist, nämlich zu unterscheiden, was ein Mensch, ein Tier oder eine Sache ist, ist für die Software eine gewaltige Herausforderung. Die schwierigste Aufgabe bleibt somit vorerst, dem Rechner verständlich zu machen, was er sieht. Dafür setzen die Entwickler auf unzählige Fotos sowie Videos und die sogenannten neuronalen Netze, die auch beim Menschen visuelle Informationen verbinden und daraus Informationen ziehen. Der Computer könne dann lernen wie ein Mensch, sagt Projektleiter Carsten Schwalbe.
So wie wir vermuten, wie auch ein Säugling lernt, was ein Mensch ist. Dass die Eltern ganz oft auf einen Mensch zeigen und sagen, das ist ein Mensch oder das ist der Onkel und so weiter. Und das, was für den Menschen so leicht erscheint, Mensch erkennen, meinetwegen auch ein Messer erkennen, das ist für den Computer eine unglaublich hohe Herausforderung.
Die Chemnitzer Entwickler müssen der künstlichen Intelligenz auf die Sprünge helfen, indem sie dem Rechner zunächst alles ganz genau erklären und dann die gewonnenen Informationen in Zahlen umsetzen, die der Computer wiederum in optische und notfalls akustische Signale für die Justizbeamten wandelt.
Bevor wir das Problem erkennen, versuchen wir mal kurz zu verstehen, was kommt denn beim Computer an? Das sind Zahlen. Unglaublich große Zahlenkolonnen. Und ein Computer muss jetzt erkennen anhand der Zahlenkolonne, das ist eine kritische Situation, vielleicht noch, wie kritisch ist diese Situation und das aus unglaublich vielen Zahlen.
Die Entwicklungsphase habe gerade erst begonnen, sagt Ingenieur Kai-Uwe Kaden, der sich im Projekt um die administrativen Aufgaben kümmert. Kaden gehört zu dem vierköpfigen Entwicklerteam bei der Chemnitzer Fusion Systems GmbH, einer Ausgründung der TU Chemnitz, die sich mit der innovativen Gefängnissoftware befasst. Weitere 15 freie Mitarbeiter entwickeln mit und in der Testphase kommen noch mehr dazu. Eine Modellgefängniszelle nach dem Muster der NRW-Haftzellen soll schon bald inklusive Videokamera eingerichtet werden.
Diese Kamera nimmt dann Zahlenwerte auf, also Videoframes, die an einen Computer geschickt werden, auf dem dann die zu entwickelnde Software läuft und mittels verschiedener Algorithmen, die dann auch miteinander verglichen werden, ergibt sich dann eine Skala, die ein Alarmzeichen bzw. ein Gefahrenpotenzial optisch darstellt.
Je nach Schweregrad der erkannten Gefahr kann auch nur ein akustischer Signalton an die Sicherheitsbeamten gegeben werden. Noch gibt es bei diesem Projekt viel Neuland zu erkunden, sagt Projektleiter Carsten Schwalbe. Eine Blaupause für die neue Software gibt es nicht.
Also ich glaube, wir können sagen, so in dieser Art gibt es das nirgends auf dieser Welt.
Und wir bleiben noch mal ein bisschen beim Thema Knast hier in dieser Sendung. Viele Häftlinge sitzen ja vielleicht nicht lebenslang, aber doch zum Teil sehr lange im Gefängnis. Und auch Menschen mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe kommen ja dann irgendwann einmal frei. Und dann sind sie meistens schon sehr alt. Und der demografische Wandel, der macht auch hinter Gittern nicht halt. Immer mehr Ältere, häufig auch pflegebedürftige Inhaftierte, müssen dann nach ihrer Entlassung versorgt werden. Wie kriegt man das hin? In Baden-Württemberg ist jetzt vor 2 Jahren das bundesweit einzigartige Projekt Chance gestartet. Viele verschiedene Stellen haben sich da zusammengetan, ein Netz geflochten, um sich aus der Haft entlassenen Menschen zu kümmern. Uschi Götz stellt das Projekt Chance vor.
Ein heller Gang, gelbe Zimmertüren. Sozialinspektorin Anna Roxanne Unruhe öffnet mit einem Schlüssel die Tür eines leerstehenden Patientenzimmers. Ein Einzelhaftraum.
Das ist wirklich wie im Krankenhaus draußen, dass man auch die Menschen hier vernünftig pflegen kann überhaupt.
An der Wand des lichtdurchfluteten Zimmers stehen noch ein Tisch und ein Fernseher. Vom Bett aus sieht der Patient auf einen Hof. Bis zu 18 Männer können auf dieser Station im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg versorgt werden. Die Türen zur Station sind für die Insassen verschlossen. Alkoholkranke etwa, die einen Entzug machen, vor allem aber auch viele ältere und alte Menschen werden hier medizinisch betreut. Einige von ihnen verbüßen eine lebenslange Haftstrafe. Manche sind nur kurz in Haft.
Ja, vom Kapitaldelikt bis zum Sexualgewaltdelikt ist letztendlich alles dabei.
Draußen auf der Station führt ein Pfleger einen Mann um die 70 in sein Zimmer.
Wir haben Menschen, die auch zum Beispiel an Krebs erkrankt sind oder ganz klassisch wirklich altersschwache Menschen, die sich einfach nicht mehr selbst versorgen können, wo man eben Essen anreichen muss, Grundpflege absolviert, die komplette Bandbreite, wie man es in einem anderen Pflegeheim draußen dann auch kennt.
Die demografische Entwicklung spiegelt sich auch im Justizvollzug wider. Immer mehr ältere Gefangene müssen in baden-württembergischen Haftanstalten oder im Justizvollzugskrankenhaus betreut werden. Und haben sie ihre Strafe verbüßt, warten in der Freiheit häufig unlösbare Probleme auf sie. Das Projekt Chance begleitet diese Menschen beim Übergang aus dem Gefängnis in die Freiheit. Häufig bedeutet das ein Platz in einem Pflegeheim.
Das ist natürlich auch je nach Deliktart schwer, die Menschen unterzubringen. Da muss man schon viel Überzeugungsarbeit auch leisten bei den Pflegeeinrichtungen.
Finanziert wird das Projekt durch zwei Stiftungen. Für alle Haftanstalten im Land wurden darum Koordinierungsstellen eingerichtet. 5 davon gibt es landesweit. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dieser Stellen kümmern sich in Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen in den JVAs zum Beispiel um einen Pflegeheimplatz.
Da wird einfach besprochen, was braucht der Mensch, was sind seine Vorstellungen. Wir sprechen uns dann immer ab, wer nimmt Kontakt zur Krankenkasse auf, Kostenträger, Sozialamt. Wenn es Angehörige gibt, nehmen wir die noch mit ins Boot.
Häufig kommen die Menschen in Haft, sind krankenversichert. In Haft allerdings gibt es ja die freie Heilfürsorge. Es endet die offizielle gesetzliche Krankenversicherung und nach Haft muss das sofort wieder in die Wege geleitet werden.
Die bürokratischen Anforderungen überfordern meist schon Gesunde. Pflegebedürftige sind daher zwingend auf Hilfe angewiesen. Deborah Gutekunst arbeitet bei der Sozialberatung Stuttgart, einer der 5 landesweiten Koordinierungsstellen.
Ich mache schon sehr, sehr lange Entlassvorbereitung. Aber die Themen einfach, die ältere Gefangene mit sich bringen, sind nochmal ganz, ganz andere Themen. Wahnsinnig komplexe Themen, natürlich auch sehr stark den Fokus auf so medizinische Leistungen oder medizinische Problemlagen.
Vor allem die Haftdauer sei bei der Suche nach einem geeigneten Ort für einen Entlassenen entscheidend.
Es ist ein großer Unterschied, weil ob ich eine Entlassvorbereitung für jemanden mache, der wirklich 40 Jahre in Haft sich befunden hat, der kennt ja die Welt hier draußen überhaupt gar nicht mehr. Oder ob ich eine Entlassvorbereitung bei jemandem mache, der einfach einen Monat jetzt nur in Haft war.
Schon seit vielen Jahren gibt es das Netzwerk Straffälligenhilfe. Dieses Netzwerk hat auch die Struktur der Koordinierungsstellen geschaffen. 50 Vereine werden darin gebündelt, die den Ex-Häftlingen bei ihrem Leben in Freiheit helfen sollen. Sabine Oswald leitet den Bereich Krisenintervention und Existenzsicherung beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg. Kein Fall gleiche dem anderen, sagt Sabine Oswald, und doch eine die Menschen nach der Haft ein Anliegen.
Bei ganz vielen Fällen im Bereich Wiedereingliederung älterer Gefangenen geht es eigentlich um Beheimatung. Die brauchen einen Ort, wo sie wohnen können zuerst mal, einen Ort, wo sie auch willkommen sind. Das ist schon ganz schwierig, weil viele Stigma und Ressentiments auf der Zielgruppe liegen.
Das Projekt Chance wurde vor 2 Jahren gestartet. Seitdem konnten rund 80 aus der Haft entlassene Menschen in betreuten Wohnformen oder in Pflegeheimen in Baden-Württemberg vermittelt werden.
Und wenn Sie das Thema, was wir behandelt haben, rund um Knast, die App mit künstlicher Intelligenz oder auch die Betreuung jetzt bei dem Projekt Chance, können Sie alles bei uns nochmal nachlesen, www.deutschlandfunkkultur/länderreport. Matthew E. White, US-amerikanischer Sänger und Musikproduzent, auch in Europa sehr erfolgreich mit seiner Avantgarde.